Tennis Daily, auch heute Australian Open. Es wird nicht schon langsam ernst, ist die ganze Zeit schon ernst, aber jetzt kennen wir auch schon die ersten beiden Halbfinalpartien. Also eine bei den Männern, eine bei den Frauen. Aber zuerst der Hinweis auf athleticgreens.com/sportradio-tennis. AG1, das ist das, was ihr braucht. AG1 ist ein Drink, den ihr ganz problemlos eine Minute ungefähr braucht, bis man den zusammenmixt. Ein Messlöffel, 250 Milliliter Wasser. Was ist da drinnen? Naja, das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Und wobei hilft's? Beim Energiestoffwechsel. So, das könnt ihr vor dem Sport, nach dem Sport trinken, wann's wollt. Es gibt ein lässiges Angebot eben auf athleticgreens.com/sportradio-tennis, nämlich einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und AG1 im praktischen Reiseformat. Das Ganze kommt mit einer monatlichen Mitgliedschaft. So, das Ganze wird entspannt nach Hause geliefert und AG1 ist so überzeugt von sich, dass es eine 90-Tage-Zurückgeldgarantie gibt. AG1 also nochmal der Link athleticgreens.com/sportradio-tennis. Den Link findet ihr auch auf unserer Homepage, einfach draufklicken und dann mal schauen. Ist ganz lässig.
Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Ja, so, wir kennen bereits vier Halbfinalisten, eigentlich innen auch, und die Viertelfinale sind losgegangen am heutigen Dienstag und der Tennisprophet Andreas Dürreux, naja, ich habe nicht dran geglaubt, aber das zeichnet ihn halt aus als Kenner der Szene, er verliert den Glauben nie, und zwar den Glauben an Viktoria Azarenka, die sehr überraschend, wie ich finde, alles in allem, Jessica Pegula glatt geschlagen hat, Andi, und jetzt, naja, kann sie es gewinnen?
Lieber Jens, ich danke dir für diese wunderbare Begrüßungslaudatio quasi. Ja. Und das ist natürlich was mehr persönlicher Fanatismus als wirklicher Glaube daran. Ich war überrascht, ich möchte zunächst einmal deine Frage noch nicht beantworten, ob sie es gewinnen kann. Aber ich war überrascht, in welcher Deutlichkeit sich das abgespielt hat, was schon auch der Frau Pegula, finde ich, geschuldet war, weil die hat da sehr ausgelassen aus meiner Sicht. Also war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, war jetzt unbedingt die Azarenka immer zwingend überlegen. Das Resultat war für mich fast zu glatt. Es ist auch sehr, sehr schnell gegangen. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ich glaube, die Pegula, der Pegula ist ja eine deiner Favoritinnen gewesen.
Naja, es ist so gewesen, dass ich mir angeschaut habe beim United Cup zum Beispiel, wie hat wer gespielt, hat sie sehr gut gespielt und irgendwie wäre sie auch dran gewesen, finde ich jetzt mittlerweile, weil sie ja schon das ganze letzte Jahr über konstant bei großen Turnieren gespielt hat, aber eben diese großen Turniere nicht gewonnen hat. Hat sie in Guadalajara dieses Tausender gewonnen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Möglich. Ja, da müsste ich jetzt einmal nachschauen und da bin ich mir auch nicht zu schade dafür. Aber irgendwie habe ich es mir dann, wenn ich das Ergebnis jetzt so sehe, 4-1, denke ich mal, da fehlt was. Und dieses Champions-Gain, das die Azarenka vielleicht hat, und vielleicht gewinnt sie es ja ein drittes Mal, die Australian Open. Ich weiß nicht, ob die Pegula all the way gehen kann bei so einem Turnier. Wahrscheinlich straft sie mich in Roland Garros Lügen, sogar auf Sand. Aber ich war dann ja schon ein bisschen ernüchtert. Weil irgendwie denkt man sich, okay, die ist an drei gesetzt, hat davor gut gespielt, aber dann kriegt sie so eine Klatsche, wie man hier in Deutschland sagt.
Ja, es war für mich auch, es war fast enttäuschend. Ich meine, natürlich ist es schön für sie und ich unterstelle jetzt einmal, das ist eines ihrer absoluten Lieblingsturniere. Wir wissen alle, wenn wir je Turniere gespielt haben, dass es, oder sagen wir, Tennis gespielt haben, dass es Schauplätze gibt, an denen spielen wir so gut und so inspiriert. Und das dürfte sich bei der lieben Vika oder Witschka, je nachdem, wie man will, so zutragen noch immer. Und ist natürlich für Erinnerung dabei. Und da sieht man wiederum, wie schnell so eine Dekade vergeht. Nämlich vor genau 10 Jahren, glaube ich, hat sie das letzte Mal dort gewonnen. Mhm. Also das zweite von zwei Malen, und ich weiß nicht, ob sie nicht sogar Titelverteidigerin war, also das wäre dann doppelt gewesen, oder jedenfalls war es, glaube ich, knapp benannt, die beiden Siege von ihr. Und jetzt zu deiner Frage, also nein, ich sehe das so nicht, weil ich ja Rybakina noch besser sehe. Also da war es viel mit der Pegula, die hat, finde ich, beigetragen, dass das Ergebnis so glatt war diesmal und hat eher ausgelassen, aber dass die Azarenka so gut gespielt hätte, das sehe ich jetzt so nicht. Und für mich ist noch immer die Rybakina, das ist eine Favoritin. Und weil ich sehe das Finale, so weit lehne ich mich jetzt schon raus, Sabalenka gegen Rybakina, und dann sehe ich die Nervenstärkere, vielleicht dann doch die Kasachin, aber ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, was enttäuschend war, finde ich, sind natürlich die Ergebnisse, weil es auch keinen so einen Klassiker gab, wie er noch gestern mit dem Ru gegen Ru zustande gekommen ist. Das erste sehr enttäuschend, da habe ich nichts gesehen davon, ich nehme an, auch du nicht. Ich war nur dann enttäuscht, dass der Herr Korda
Doch, doch,
aufgeben.
da habe ich ausführlich sogar zugeschaut.
Entschuldigung, dann tue ich dir Unrecht. Dann erzähl bitte.
Ja, sehr ausgeglichener erster Satz. Korda ist mit Break hinten, kommt dann wieder zurück, verliert es aber im Tiebreak, relativ glatt, aber der Khachanov ist natürlich ein Fuchs, und ich möchte da ein bisschen drauf. Es ist ja ganz komisch, wenn du Rybakina vorhin erwähnt hast, dann denkt man sich, die lebt natürlich sehr von ihrem Aufschlag. Jetzt höre ich aber von allen Seiten, und du sicher auch, dass die Bälle so langsam sind. Okay, lassen wir
Ja.
das einmal stehen. Sie schafft es. Und beim Khachanov hat der Mats dann nach dem Spiel aber gesagt, mit seiner enormen Ausholbewegung mit der Vorhand kommen ihm diese langsamen Bälle oder diese langsamen, relativ langsamen Bedingungen sogar zugute. Also ich weiß nicht. Jedenfalls der Khachanov, der ist mit extrem viel Selbstvertrauen da. Wir sprachen drüber, dass er bei den US Open ja den Kyrgios geschlagen hat und dann auch ins Halbfinale gekommen ist. Und beim Korda muss man halt aufpassen. Ich habe davor, was heißt aufpassen, der spielt natürlich, wir haben ja eh schon ausführlich drüber gesprochen, ein Easy Tennis, und dann hat es aber irgendwann einmal, hat's geschnackelt im Handgelenk. Man weiß ja nicht genau, also genau im rechten Handgelenk natürlich. Man weiß ja nicht, man schaut nicht rein, und vielleicht war es auch nur Übermüdung. Hoffen wir mal, dass so ein Schnalzer wie beim Dominik hat es natürlich nicht gemacht, weil sonst hätte er eh gleich aufhören müssen. Er hat es dann weiter probiert im zweiten Satz, aber irgendwie hat er sich über den Platz zart, und dann bei 3-0 im dritten Satz hat er kurz rübergeschaut zum Radek und hat für sich selbst beschlossen, das war's für heute.
Ja.
Es war halt, weil man halt gemerkt hat beim Zuschauen schon, nach dem ersten Satz oder Mitte des zweiten Satzes, okay, irgendwas ist da, passt da nicht, und der ist ja dann der Physio reinkommen und hat ihn getaped am rechten Handgelenk. Das wird nichts mehr. Und das war halt schade, weil wie du sagst, gestern, das war natürlich mein Rublev gegen Rune, das war schon von der Spannung her, nicht von der Qualität her, fand ich, aber von der Spannung her grandios. Und das hat heute in allen Partien gefehlt, leider. Auch beim
Ja.
Tsitsipas dann. Wobei, wenn der Lehetschka im dritten Satz das 0-40 zu einem Break verwandelt, dann schaue ich mir es auch noch gern an. Aber hat er nicht, und ja, so steht halt der
Ja,
Tsitsipas im Halbfinale.
das war für mich nicht sehr entertaining zuzusehen. Ja, die Partie, irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, der kann das nicht verlieren, der Tsitsipas. Ist vielleicht nicht ganz fair dem Lehetschka gegenüber, aber es hat sich dann halt vom Ranking her bestätigt, der ist um 70, glaube ich, und der andere ist halt Nummer 4. Naja, aber wenn es just Khachanov, bitte, schon wenn der da geschlagen hat, Zapata Miralles, ja, dann Kubler, dann Tiafoe immerhin, ein Name dabei, ja, und dann Nishioka. Und
0-0
jetzt,
und 7-6, ja.
ja, das war dann schon bemerkenswert, und jetzt Korda, wenn man den halt auch schon als naja, zumindest als großes Talent wertet, aber ganz so schwierig war das jetzt nicht, dort ins Halbfinale zu kommen, sage ich jetzt einmal. Und jetzt bleibe ich wieder ein Realist, ein unromantischer vielleicht, aber ich sehe da maximal 4 Sätze, dass der Tsitsipas vielleicht einen verliert, oder siehst du das anders im direkten Aufeinandertreffen? 4-1 steht es übrigens bis jetzt im Head-to-Head für den Tsitsipas.
Also wenn es dem Khachanov gelingt, die Rückhand so zu massieren, wie man es braucht gegen Tsitsipas, mein Gott, ja, dann ja. Aber glaube ich, da kommen die langsamen Bälle, kommen jetzt wieder dem Tsitsipas entgegen. Aber es ist für mich schon, das Turnier ist eigentlich mittlerweile komplett sinnlos, weil ich weiß jetzt schon, dass der Tsitsipas im Finale gegen Djokovic null Chancen haben wird. und zwar wirklich null, weil er sich selbst nicht zutraut und weil er das Spiel nicht hat und weil Djokovic auf einer Mission ist. Also ist er na toll, dann hat er sein zweites Grand-Slam-Finale erreicht, wovon ich auch ausgehe. Ja, lass es 4 Sätze sein. Aber das macht mir jetzt schon keinen Spaß mehr, ganz ehrlich.
Ja, es ist dir zu klar, deinen Erwartungen entsprechend. Aber vielleicht gibt es ja einen Umfaller, wer weiß. Also
naja.
Wer weiß. Wenn dann gegen Rublev, aber auch das, ich sehe es auch selber nicht. Also so wie der gespielt hat, aus einem Guss gegen den Herrn Deminau, das war ja wirklich vom Feinsten. Er hat auch gesagt, das war das beste Match, glaube ich, seit langem von ihm selber, von der Leistung her. Und ja, werden wir schauen. Auch für mich ist das natürlich das logische Endspiel. Aber ganz so chancenlos sehe ich ihn nicht. Ich erinnere da an ein Paris, war es nicht eher Finale?
Naja, war Finale. 2-0 Sätze vorn, aber mehr.
Ja, 2-0 Sätze führt und sich dann wieder aufarbeiten ließ oder selber aufgearbeitet hat. Wobei ich den auf, naja, ist auch schwer zu sagen, weil der Joker ist auch auf dem Hardcourt sehr gut.
Ja.
Also da ist es wiederum wurscht, aber ja, schauen wir mal, ob er gereift ist und wie weit. Aber es ist natürlich, sollte sich das dann zuspitzen, wir lehnen uns jetzt schon bei sehr vielen Fenstern heraus, aber gehen wir echt davon aus, das wird das Finale sein. Je mehr sich zuspitzen wird, umso mehr sehe ich dann wieder den Djokovic sich durchwutzeln. Und dort hat er ja mit allem noch eine Rechnung offen, auch mit den Gegebenheiten, die geherrscht haben. Und was mir ein bisschen am Zeiger geht, ich will nicht sagen am Sack, sonst wäre ich wieder gerückt, aber am Zeiger ist jetzt doch schon dann auch diese Wehleidigkeit. Es ist ja fast schon so wie beim Kyrgios, dass sich der dauernd verfolgt vorkommt und was ich was alles immer nur bei ihm ist, beim Djokovic, also langsam. Ich glaube, er bräuchte das nicht noch betonen. Er sagt dann zwar, es motiviert ihn umso mehr, ja, das ist halt sein Charakter, das haben wir auch schon oft gesagt, aber ich weiß nicht, sich jetzt dauernd so verfolgt zu fühlen, das ist dann schon ein bisschen, wie nennt man das?
Anstrengend
ja, ist es. Doch, auch für dich, oder?
Naja, es ist anstrengend, aber apropos Kyrgios, der ist ja operiert worden am Knie und auch mit einem Tweet abgesetzt.
Und zeigt den Mittelfinger in die Mitte, das verstehe ich.
Na, das ja, und dann setzt er aber einen Tweet oder was, einen Instagram-Post ab, wo er schreibt, Wahnsinn, wie gut Djokovic spielt, und das zeigt er erst, das ist auch nichts, aber und unglaublich, dass ich gegen den gewinnen konnte. Und da frage ich mich, ja, wo genau? Ja, du hast gegen ihn gewonnen, aber bei Turnieren, die dem Djokovic komplett pari waren. Vielleicht nicht komplett pari waren, aber zu 10% pari oder zu 90% pari waren, wo es drauf angekommen ist, im letzten Sommer, nämlich in Wimbledon, wo die Chance da war, weil im vierten Satz hat er schon gewackelt, der Djokovic, da hast du ihn nicht geschlagen. Ja, also dieses, und also die Idee, ich weiß auch nicht, wie schwerwiegend diese Verletzung ist, aber dass Kyrgios sowieso eher nicht der Trainingsweltmeister, dass der sich jetzt wieder in Form bringt, gut, kann man sagen, wie viel Form braucht er für Wimbledon? Muss er halt 7 Matches durchstehen, spielt er davor in Stuttgart und in Halle und auf Mallorca, wenn er es braucht, dann hat er auch ein bisschen Matchpraxis. Aber da haben wir schon gedacht, du selbstherrlicher Gockel, lass mich in Ruhe bitte, lass mich in Ruhe. Naja, Anne, ein sehr, sehr eigenartiger Spielplan, noch ganz schnell, der uns morgen erwartet. Die Frauen dürfen anfangen um 1, europäischer ja. Zeit, Pliskova gegen Linette, da sehe ich, na, ich weiß es nicht. Ist Pliskova schon wieder so weit? Das sehe ich offener als die Ausgangslage. Danach allerdings glaube ich, dass die Sabalenka gegen die Vekic gewinnen wird. Wobei ich von der Vekic noch gar nichts gesehen habe während dieses Turniers. Könnte schwierig werden. Werde ich mir wahrscheinlich sogar den Wecker stellen auf 4, damit ich von dem Match was mitbekomme. Und dann dürfen erst die Männer ran oder müssen die Männer ran. 4.30 Uhr so ungefähr, Shelton gegen Paul. Bei aller Liebe für Ben Shelton, die ich mittlerweile entwickelt habe, das wäre ein ganz, ganz grausames Halbfinale, weil das geht dann 1, 2 und 0 für den Djokovic aus. Ja, und Rublev, wie wir Russen richtigerweise sagen, gegen Djokovic erwarte ich 3-2-2.
Ja.
Ja.
Also, aber.
Widersprich mir, wie mit irgendwas.
Für dieses fantastische, nominell wirklich kaum zu überbietende. Rein amerikanische Viertelfinale wirst du dir nicht den Wecker stellen, oder?
Naja, wenn ich sowieso wach bin, weil ich mir das Sabalenka und die Vekic anschauen möchte, werde ich mich nicht nochmal hinlegen, sondern wäre so mit einem halb offenen Auge, außer der Hund treibt mich ins Freie raus, werde ich mir das anschauen. Und dann wollen wir nicht vergessen, heute ein
Nachtwächter.
Ein Nachtwächter, ja.
Aber nicht in Kitzbühel, weil sonst könntest du ja auf den Spuren der Linze wandeln und für dir auch das Licht aufdrehen lassen und da oben fahren.
Ja, so. Jetzt muss man natürlich bei diesem erstens einmal ein Wort zu Michaela Schifrin, die ich verehre. Wirklich unbedingt, verehre.
Unbedingt, ja. Unbedingt.
Heute 83. Weltcup-Sieg.
Auch der Herr Kilde übrigens.
Ja, nur der erfolgreicher als ich, leider. Die Gut brennt einen zweiten Durchgang runter, wo ich niemals gedacht hätte, dass diese Zeit schlagbar ist. Und die Schifrin fährt einfach noch einmal lässig. Ich glaube, 2,5 Zehntel schneller. Wahnsinn, 83 Weltcup-Siege jetzt. Und das zu der Won, die ich ja irgendwie auch mag. Und ich habe gesehen, wie die Won den Daniel Kulowitz, den ich sehr mag, begrüßt hat. Der Kulo hat das auf Facebook geteilt. Und das war, der hat sich richtig gefreut, dass sie den gesehen hat. Und die spricht ja sehr gut Deutsch und das ist alles super. Aber wer sich dieses Video genau anschaut, und ich habe mir es genau angeschaut, die ist ja nicht die ganze Streif durch runtergebrettert, sondern, okay, die ist in die Mausefalle reingekupft, zumindest ist das von hinten so zu sehen, und hat dann aber vor dem U-Hackerl hat sie das erste Mal abgeschwungen, wenn ich es richtig gesehen habe. Gerne lasse ich mich korrigieren. Und dann hat man gesehen, was Wahnsinn ist, immer noch Wahnsinn ist, ja, es ist ja bei Tag schon schlimm. Dann hat man gesehen, dass sie den Zielhang oder wie auch immer das war, runtergefahren ist. Ich glaube schon, dass sie es war. Aber sie ist natürlich nicht die ganze Streife im vollen Renntempo runtergefahren, was ja komplett absurd wäre in der Nacht. Immer ist am Tag schon gefährlich genug. Aber ich bin eher Team Schifrin, als ich Team Won bin, wobei ich die Won auch mag, wenn es wem interessiert.
Ja, ja, also mir geht es da ganz ähnlich. Ich möchte da jetzt auch noch was dazu sagen, nachdem ich das irgendwie ins Spiel gebracht habe, aber ich dich möchte sehen, ob du es durchfährst, aber das tut auch weniger zur Sache. Ich habe mir nur gedacht, das ist irgendwie, so sehr ich die Linze mag, diese ganze Aktion, abgesehen davon, mit dass der Energy Drink und was weiß ich da alles, aber wer braucht das?
Ja? Sie.
Ja, aber warum braucht sie das noch? Das ist es eben, weil ich meine, was will sie sich beweisen? Weil sie ist jetzt, glaube ich, 4 Jahre bereits zurückgetreten, knapp. Und dass sie da nicht jeden Tag mehr Skifahren wird, ist auch klar, dass sie noch immer in relativ guter Form befindlich ist, ist auch klar, dass das andere Frauen auch geschafft hätten, das behaupte ich jetzt einmal. Also sich dann sozusagen hinzustellen als eine, die da was versucht, was so fast an Unmöglichkeit grenzt, so ist ja dann auch nicht. Und wie du richtig sagst, ist es ja auch nicht, vielleicht, wenn nicht gefaked, dann doch eine Leitvariante des Ganzen gewesen. Also ich weiß es nicht. Ja, schwierig in dem Alter. Man will natürlich immer noch auch mitglänzen und so. Und man ist da gern dabei, aber das kann ja auch nicht sein. Ich glaube, sie gönnt ja auch der Schifrin, dass sie sie jetzt abgelöst hat und auch den Stenmark. Der Stenmark wird sie jetzt nicht hinstellen und da irgendwo oberfahren, damit er jetzt auch wieder sozusagen auf medialer Augenhöhe mit der Schifrin ist. Aber so kam mir das ein bisschen vor von der Grundidee. Also nicht falsch verstehen, ich mag die Linze sehr. Ich finde sie in allen Belangen eine Bereicherung und auch sehr von der Inspiration her und so weiter Vorbildwirkung, aber da, ich finde, das war jetzt nicht unbedingt nötig. Wie du richtig sagst, ja, für sie selber war es wichtig, aber warum?
Naja, es ist auch auf der anderen Seite, es hat niemandem wehgetan. Der Energy Drink, der genannte, der hat auch Reiter mitgehabt und ich finde ja auch, also die Won war Gold für den Ski-Weltcup, weil sie die mit Abstand interessanteste Person war. Wenn ich nicht auf der Streif sehen möchte, ist Sofia Gottscher, weil du weißt, die nimmt das ernst und die zerbreselt spätestens im Steilhang. Wahrscheinlich haut sie schon nach der Mausefalle hin, weil sie selbst bei einem Gaudi-Rennen zu viel riskieren würde. Das würde ich nicht so gern sehen. Aber sonst, gut, Corinne Sutter ist jetzt auch gerade geflogen, aber die besseren Abfahrerinnen, die würden wahrscheinlich das, was die Linse gezeigt hat, aber das ist ja nicht die Frage. Und man darf nicht vergessen, Andi, letztes Jahr um die gleiche Zeit ist ja auch jemand, der von diesem Energy Drink gesponsert wird, die Streif runtergefahren, als Vorläufer wohlgemerkt. Und das war der größte Skifahrer, zumindest der letzten 1,5 Jahrzehnte, das war der Marcel Hirscher.
Mhm.
Jo. Ja. Bei Tageslicht wohlgemerkt.
Naja, das ist bei Tageslicht, ja.
Naja, gut, das hilft uns mit dem Tennis nicht weiter, aber das wollte man, glaube ich,
nicht wirklich, aber es war doch ein netter Ausflug, finde ich, wieder nach. Ich nehme an, du hast die Reise gut überstanden, zurück nach München.
Ja, also ich bin ja schon lange wieder in München, weil ich ja auch einen richtigen Job habe. Aber Pro-Tipp von mir, die Idee, unmittelbar nach dem Slalom von Kitzbühel nach München zu fahren, weil natürlich die Leute gar nicht so schnell beim Auto sein konnten wie ich, ist keine gute gewesen. Weil, und das ist außerdem eine brillante Idee gewesen, wer auch immer dafür verantwortlich war, dass man mitten zwischen, also ungefähr 2 Kilometer vor Kufstein, einfach mal völlig ohne Grund eine Ampel hingestellt hat, die immer wieder rot war. Man hat also gestaut, dann diese komplett sinnlosen Grenzkontrollen in Kiefersfelden immer noch. Ich dachte, Österreich ist im Schengen-Raum, sind wir aber offenbar nicht. Es ist die Rückfahrt, es wird mir eine Lehre sein, entweder ganz, ganz in der Früh, aber dann kann man Slalom nicht sehen, oder ganz spät am Abend, da kann man dann die Straße nicht sehen. Einen Tod, ja, nein, da wollen wir den Tod nicht ins Spiel bringen, aber irgendwo muss man da eine beißen.
Bevor du jetzt ableitest, habe ich doch noch was Tennisspezifischeres, weil ich ja ein Beobachter bin. Also wir beide, wir würden den 100er komplettieren, den wir gemeinsam doppelt spielen. Davon bin ich überzeugt, ohne es genau zu wissen. Und den 80er fast komplettieren, tun schon die Frau Mirza, die immer wieder nur in Erscheinung tritt bei einem Grand Slam-Turnier als Mixed-Partnerin.
Ja, hat sie recht. Ja.
Und diesmal von meinem Haverer, dem Herrn Popana. Und das erinnert mich wieder, ich glaube, den 90er komplettiert haben seinerzeit Paes, also den ein Landsmann, und die Frau Navratilova, die haben sicher den 90 plus gehabt. Aber ich weiß nicht, also wenn ich mir sonst dieses Mix-Doppel anschaue, das hat irgendwie so Family-Tennis-Charakter für mich. Schauen wir uns einmal die anderen, wollen wir die überhaupt wissen, die anderen Namen? Oder haben wir sie schon jemals gehört?
Naja, dazu noch eine Geschichte, weil ich es gelesen habe. Desiree Kravchuk, wie auch immer man sie ausspricht, hat in der ersten Runde, glaube ich, vom Mix-Doppel, Moment, ich schau mal, damit ich es nicht durcheinander bringe. Genau, hat gegen Andrew Harris und Alana Parnaby gespielt mit Neil Skupski, die sind, glaube ich, sogar an 1 gesetzt, aber die Kravchuk ist die Lebensabschnittspartnerin, vielleicht sogar die Lebenspartnerin auf immer von Andrew Harris, und da sind ein bisschen unschöne Gefühle, also sie sagt, leicht war es nicht, sie haben so ein bisschen käkelt davor und irgendwie schon awkward, wie wir Franzosen sagen, also war nicht ganz einfach.
Ja, aber ich meine, so vom sportlichen Wert und die Bekanntheit der Namen, also Skupski, Kravchuk Nummer 3, ansonsten keine
Nummer 3 gesetzt.
Okay, mehr, gut, ja. Und dann Gadeczki Pohlmanns, also weltberühmt, es wird aber noch besser. Stefanie, und das ist nicht der Vorname, sondern der Nachname. Ja, ja. Und Matos oder Matos, also das ist.
Ja, es ist ein Traum in Weiß.
Alle im Mixed, bei einem Grand Slam-Turnier.
Also man muss es auf den Punkt bringen, seit Martina Hingis nicht mehr Mixed spielt, kann man das nicht mehr ernst nehmen, leider.
Aber mir hat, schon höheren Alters übrigens.
Ja, aber mir hat der Alex Payer mal gesagt, weil ich frage, warum ist die so gut? Naja, weil sie halt mit so großem Abstand am besten voliert hat von allen Frauen, die Hingis, und deshalb war jedes Mix-Doppel mit ihr eigentlich, egal wer der störende Mann an ihrer Seite war, fast schon gewonnen.
Mhm. Ja. Naja, aber fast schon gewonnen. Vielleicht wird ja der Popana auf seine wirklich alten Tag, im wahrsten Sinn des Wortes, dann noch einmal Grand Slam Sieger.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.